finde es, wie gesagt, toll, wenn man sein Handeln reflektiert und eben auch beim Gegenüber beobachtet, hey, was passiert durch mein Handeln? Und möchte ich das? Ist das das, was meinem Wertekompass entspricht oder nicht? Ja gut, dann verändere ich das. Aber wirklich komplett überpsychologisieren und zerfleischen ist eben auch schwierig und fühlt sich dann auch nicht mehr authentisch an. Und das kommt ja auch beim Hund an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog & Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche habe ich eine Frage aus der Community mitgebracht. Und zwar, wie kann ich Leichtigkeit im Alltag mit meinem Hund bekommen? Ich habe mich da dann auch in den Nachrichten ein bisschen ausgetauscht mit der Person. Und ja, die nächsten Spaziergänge, bei mir sind es immer die Spaziergänge, wenn ich dann mit Kenny draußen unterwegs bin, wo ich so Gedanken einfach fließen lasse oder Gedanken nachhänge. Und habe mir dann gedacht, hey, dieses früher war alles leichter, früher ging das viel leichter mit Hund und früher war das und das leichter. Das habe ich schon ganz oft gehört und muss dem definitiv auch in weiten Teilen zustimmen. Es sind aber viele Puzzleteile, da komme ich gleich noch zu. Und auf der anderen Seite habe ich mich dann auch dabei erwischt, wie ich dachte, Mensch, stimmt irgendwie so früher, wenn ich an meinen allerersten Hund denke. Ich war gerade 9 geworden, als unser erster Hund kam. Oder auch an meinen eigenen ersten Hund, an Niki, die Badino-Mischlingshündin aus Teneriffa, die im 4. Semester zu mir kam. Wow, ja, also da liegen Welten dazwischen, zwischen damals und heute. Und was ist das alles? Ist das wirklich nur ein, jetzt ist man eben überpsychologisieren oder man hat voll das Overthinker-Syndrom? Was ist es? Oder ist es auch gesellschaftlicher Druck und Erwartungen? Oder wie hat was zu sein und bloß nicht zu sein? War das früher anders, einfacher? Also ich würde sagen, definitiv. Da spielt mit Sicherheit auch Social Media mit. Das ist auch so ein Thema, was mich gerade so auch persönlich umtreibt. Wem gibt man Bühne, wem Aufmerksamkeit? Wie geht man an Aufklärung ran? Wie schützt man sich selber? Was konsumiert man selber? Was macht der Konsum mit einem? Wie fühlt man sich danach? Wie kann man den Konsum verändern, bewusster gestalten? All das sind mit Sicherheit auch Themen, die da eben reinspielen, dass man dann 15 Sekunden Stories sieht und sich dann vorstellt, so laufen die 24 Stunden dort ab, IT-Tighty, alles in beige. Super schwierig. Ich glaube, es ist wirklich so ein Puzzle mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Puzzleteilen. Fakt ist, das Normalverhalten, wie das so früher mit Hunden war, wie sich Hunde halt verhalten, natürlich bellen die, das ist halt so. Und ich weiß auch noch, früher war das so ein, da kam dann der Nachbarshund, oh ja, den kennen wir ja, dann ist der mit Gassi gegangen, dann haben wir den wieder heimgebracht. Oh ja, das ist der und der, den kennen wir, der wohnt da hinten, der macht nichts. Oder ein Hund hat mal gebellt, oh, hast du Angst? Und dann ist man weitergegangen, ja. Also irgendwie all solche Sachen, wo ich jetzt schon denke, na, wenn jetzt ein Hund bellt, kommt gleich der aggressive Köter. Oder es wird, wer weiß, was für ein Drama generell daraus gemacht, wenn ein Hund mal bellt, weil dann ist gleich Ruhestörung. Hunde sollen nicht bellen, Kinder nicht laut lachen. Irgendwie hat sich da schon extrem viel in der Gesellschaft verändert. Vielleicht auch, weil irgendwie die Leute psychisch viel angeschlagener sind, viel mehr unter Druck stehen und deshalb irgendwie so Störungen in Anführungszeichen von außen gar nicht mehr abkönnen oder weil wirklich das Gefühl für Normalverhalten komplett abhanden gekommen ist. Weil ja nur die Erziehung, ich habe jetzt gerade auch überlegt, damals mit unserem ersten Hund, wie gesagt, ich war damals gerade 9 geworden. Das war ein Hund, der im Tierheim geboren wurde. Der war dann so gerade zum Ende Welpenzeit, Anfang Junghundezeit, so ein kleiner Wuschel, 14 Kilo Mischling, Bearded Collie Mischling, würde ich jetzt aus meinem heutigen Wissen sagen. Damals hat man einfach gesagt, ein wuscheliger Boomer, weil er auch so ganz langes Fell hatte, eben nicht wie ein Pudel, sondern so richtig lang, wenn man es nicht geschnitten hat, wie bei einem Bearded Collie, aber halt deutlich kleiner. Und ja, Hütehund, Wuselzwusel, voll cool mit uns Kindern. Aber da gab es halt diesen Schäferhundeverein, da ist man dann mal hin und dann wie Stachelhalsband. Nee, natürlich nicht. Und dann ist man da nicht mehr hin. Aber auf der anderen Seite gab es dann die Möglichkeit, dass, ah ja, du bist 16, dann komm, kannst du hier im Spaß Agility mitmachen. Und dann hat man da bei so Beschäftigungsklamauk mitgemacht. Sowas gab es dann auch schon. Aber dass einen da so wirklich interessiert hat, was ein Hund alles braucht und wie man den beschäftigen muss und dass so der ganze Tag nach dem Hund getaktet und getimed ist und alles überlegt wird, das, sowas gab es früher nicht. Die sind halt mitgelaufen. Und ebenso wie es normaler war, dass halt da auch mal Hunde rumstravanzt sind oder mal einer gebellt hat oder ja, man irgendwo auch mal einen Hund getroffen hat, wo man sich dachte, hä, wo gehört der jetzt hin? Das war echt nicht so ein Riesendrama wie heute. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch ganz klar sagen, Mensch, Hunde mit Problemen, Aggressionsgeschichten, Beißunfälle, das schon mittlerweile natürlich sind da ganz andere Zahlen als damals. Und dann fängt man wieder an bei dem nächsten offenen Tab. Woher kommt das? Und klar ist das wieder so ein Puzzleteil von, die Zucht hat sich so krass verändert. Das sagen ja mittlerweile ganz viele Leute, die wirklich auch in Zuchtverbänden sind oder sich seit Jahren mit gewissen Rassen beschäftigen. Enorme Veränderungen, wenn es um Wesensstärke, Frustrationstoleranz geht, dieses schneller, weiter, besser oder eben ganz spezielle Färbungen, dass es dann einen ganzen Wurf von einer speziellen Farbe gibt oder so. Das gab es früher in der Form noch nicht. Oder generell, dass so viele Hunde von speziellen Rassen, wo man halt, also mir fällt dann immer sofort fallen so Jagdhundrassen ein, wo man halt früher wusste, die kriegt man nur mit Jagdschein und nicht, weil die halt schick aussehen zu meinen Lederstiefeln, wenn ich in München über die Hauptstraße laufe. Sowas gab es früher nicht. Und die Zucht hat sich verändert. Dann, auch das habe ich schon mehrmals angesprochen, die Geschichte mit Tierschutzhunden, die echt mit krass gefüllten Lebenserfahrungen da kommen, die krasse Sachen erlebt haben, gab es früher in der Form auch nicht. Dann die Vermehrer, denen wirklich völlig wurscht und egal ist, wie die Sozialisation, das Aufwachsen der Tiere, Hauptsache sie bringen dann am Ende ordentlich Kohle rein. Auch da hat sich enorm viel verändert. Durchaus auch, das ist wirklich was, was mir vor allem in den letzten Monaten vermehrt auffällt. Leute, die sich viel öfter Hunde nach Aussehen oder nach, ich habe schon immer davon geträumt, den und den Hund zu haben. Wo ich eben auch definitiv sagen will, hey, als ich jung war oder vor noch, ich sag mal 10, 15 Jahren, hätten die Leute einfach niemanden gefunden, der ihnen den Hund gibt, weil von vornherein klar ist, dass die Leute sich überhaupt keine Gedanken darum machen, was es heißt, genau diese Rasse zu halten. Und ja, heutzutage kriegt man den Hund natürlich. Und da sind viele Hunde vom Rassetyp in absolut falschen Familien, in falschen Händen, mit den völlig falschen Erwartungen, die durch falsche Aussagen oder keinerlei Aufklärung einfach ja, in den Familien dann sind und dann Probleme haben. Also super krass multifaktoriell. Und ich glaube, das Thema Überpsychologisieren und Overthinken spielt auch mit rein. Dass eben, ich habe gerade so nebenher gesagt, dieses, der Tag wird nach dem Hund getimed und getaktet und ja, wenn er einmal niest oder die Lefze hochzieht oder gähnt, dann wird eine Facebook-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe gegründet. Das ist jetzt total ja, übertrieben, aber ich glaube, du weißt dadurch, was ich meine, dass viele Sachen ja, richtig, richtig krass aufgebauscht werden, anstatt da einfach mal zu sagen, ey, beobachte ich jetzt. Oder ja, auf der anderen Seite ist es ja auch gut, wenn man unsicher ist, dass man sich Infos holt. Aber für mich ist dann immer wieder auch die Frage, wo kommt diese krasse Unsicherheit her? Das Thema mit Hör auf dein Bauchgefühl, dass man das so platt nicht raussagen darf, habe ich auch schon oft angesprochen, weil das Bauchgefühl eine Blaupause ist von, was habe ich selber sozial gelernt, als ich klein war, was habe ich selber erfahren, wie fühlt sich Erziehung an, wie geht man mit jemandem um, der in so einem Machtverhältnis lebt. Ja, das ist die Blaupause. Also unser Bauchgefühl ist wahrlich nicht immer ein guter Berater und das muss man eventuell auch umändern und umtrainieren, je nachdem, was man für eine Erziehung und Blaupause da hat. Aber so dieses, ich übernehme Verantwortung und ich weiß, was für uns jetzt das Beste ist und handle dann nach bestem Gewissen und Wissen, weil ich jetzt der Meinung bin, das ist am besten und kann dann aber auch rückblickend sagen, Mensch, es war jetzt nicht der Brecher, ich habe mich weiterentwickelt und jetzt mache ich das anders, ohne dass ich mich dafür zerfleische, dass ich das damals so und so gemacht habe. Da kommt jetzt dann das Nächste rein. Wir bräuchten viel mehr Therapieplätze, als da sind. Also es ist wieder so ein riesiges Puzzleteil-Ding. Und ich musste dann aber, während ich darüber nachgedacht habe, hey, so die Leichtigkeit in den Alltag bringen. Also erstmal, sorry, ich habe dafür keine einfache Antwort. Du merkst es schon. Ich musste natürlich daran denken, wie ich mit meiner Hündin damals im Studium zusammengelebt habe. Ich habe im 4. Semester Niki zu mir geholt. Die habe ich im Wahlpflichtfach kennengelernt. Das war eine Badino-Mischlingshündin aus Teneriffa. Die Uni München hat eben damals mit einer Tierschutzorga zusammengearbeitet. Das war so eine Win-Win-Situation. Die Chirurgie hatte Hunde fürs Wahlpflichtfach und Hunde für die Ärzte in Ausbildung zum Zusammenbasteln. Und gleichzeitig wurden diese Tiere dann umsonst zusammengebastelt und konnten dann weitervermittelt werden. Und Niki war eben aufgrund von einem massiven Trümmerbruch vom Oberschenkel, der, ja, man hat das früher so gesagt, aber das war tatsächlich so, ich habe ja die Röntgenbilder gesehen, das sah so ein bisschen aus wie mit ein bisschen Küchendraht den Knochen zusammengedreht und dann wieder zugenäht und gehofft, dass es zusammenwächst, was natürlich nicht passiert ist, sondern der Knochen hat sich aufgelöst und Entzündung und tralala. Dementsprechend hatte sie dann allerhand Zentimeter weniger an dem Oberschenkelknochen. Aber ja, wie war das mit diesem Hund? Ich war noch damals dieses glückliche Semester, was noch Hunde mitnehmen durfte. Wir haben es noch nicht übertrieben und es sind bei uns noch keine krassen Sachen passiert, wie Hund rennt runter, während da unten gerade ein Pferd untersucht wird oder so im Hörsaal. Wir hatten alle Leinen dran und haben echt auf unsere Hunde aufgepasst. Also sowas ist bei uns nie passiert. Und in den Semestern danach gab es dann auch Beißunfälle und echt Katastrophen, weshalb das dann irgendwann verboten wurde. Wo wir beim Thema wären, ne? Die Leichtigkeit, die kommt dann halt irgendwann abhanden, wenn aus Leichtigkeit laissez-faire wird und wenn halt wirklich Grenzen von anderen aber so richtig eingerissen werden und dann muss halt irgendwann die Allgemeinheit darunter leiden, weil es so nicht mehr geht. Ja, tatsächlich ist das ein ganz gutes Beispiel dafür. Also bei uns war das noch so, dass wir die Hunde mitnehmen durften und es gab natürlich, wenn wir in die Bakteriologie, Mykologie sind, da in das ganze Gebäude durften keine Tiere rein. Dann habe ich einfach meine Jacke und meinen Rucksack davor geknallt, dem Hund gesagt, leg dich hin und dann lag die da. Und dann sind mal Freunde vorbeigekommen, dann hat sie ein bisschen getobt, dann haben die mir erzählt, ja, ich habe ihr dann wieder gesagt, Platz und dann lag sie wieder auf der Decke, wenn ich kam. Oder wir haben halt unser Kakaobunker, der Kabu, der hatte so einen kleinen Garten da eingemauert war und da saß immer jemand drin zum Lesen, Lernen und dann hat man die Tür aufgemacht, Hund reingelassen und die kannten sich, dann haben die da gechillt, ein bisschen gespielt und dann hat man später den Hund wieder geholt und das war echt alles so totale Leichtigkeit. Genauso wie ich meinen Hund ins Fitnessstudio mitgenommen habe, das ist echt so die Geschichte schlechthin. Ich frage mich bis heute, warum der Inhaber das erlaubt hat, aber der Inhaber hat es einfach erlaubt und für den war das voll okay. Was aber auch am Hund lag, ich muss das ganz klar sagen. Ne? Freundinnen haben damals immer gesagt, Niki ist einfach wie ein Minimensch. Und ich kann das nur bestätigen. Ich habe ja mittlerweile einige Hunde in meinem Leben gehabt. Aber dieses, man sagt was und erklärt was und kann irgendwie wirklich sagen, der Hund hat jedes Wort verstanden, hört sich total komisch an. Nein, ich habe keine komischen Medikamente oder Pilze genommen. Also es war einfach mit diesem Hund so, dass man wirklich das Gefühl hatte, die versteht einfach jedes Wort. Und ich habe die mit ins Fitness genommen und dann lag die immer da vorne, so am Tresenbereich. Ich hatte da Decke und Wassernapf gebunkert und Spielzeug und Kausneck und die lag da. Und dann lief sie mal hinten Richtung Scheibe, hat geguckt, so nach dem Motto genickt, ah, die liegt noch da, die ist noch im Gruppenraum. Und dann ist sie wieder vorgegangen. Sie wusste genau, wer sie mag und wer nicht. Dann hat sie sich mal kuscheln lassen. Manchmal kamen noch zwei andere Hunde, dann haben sie ein bisschen gespielt und dann lag sie wieder auf ihrer Decke. Dann hat sie mal wieder in den Raum geguckt, wo ich bin, hat genickt, ah ja, da ist sie. Und dann ist sie wieder nach vorne, bis ich fertig war. Und dann war ich mit dem Hund auf Abrisspartys abends oder sie ist mit, also mit nicht in die Disco, aber ich habe dann halt das Auto im Parkhaus geparkt, sie hat im Auto gepennt und wenn morgens die Sonne aufging und ich fertig mit Tanzen war, sind wir wieder zusammen heimgefahren und die war schon echt krass und da kann ich nur sagen, hatte ich so eine gewisse Leichtigkeit mit diesem Hund, auf der anderen Seite aber auch ganz klare, fixe, hey, das geht mit ihr nicht. Ich konnte die im Wald nicht ableinen, bei meinen Eltern zum Beispiel, die hat gejagt wie Hulle, als ich die bekommen habe. Und die hat da wirklich gestandene Männer, also die hat ja über 30 Kilo, die hat gestandene Männer aus dem Stand umgerissen, wenn die in die Leine gerast ist. Und das habe ich aber auch nicht gemacht. Das stand für mich nie irgendwie zur Debatte, dass ich halt gesagt habe, ja gut, ich weiß, da hinten im Norden im Englischen Garten, da stehen die Schafe und da ist oft wild, dann lasse ich die hier mal frei laufen. Irgendwie stand das für mich nie zur Debatte. Das war klar, wenn ich in den Nordteil vom Englischen Garten gehe, dann kommt die an die Leine. Dann hatte ich eine lange, so eine riesige Flexileine dabei. Und irgendwie dieses, man achtet aufeinander. Und das ist so völlig klar, dass man das nicht macht. Ich habe keine Ahnung, ob das von mir nur so ein Eindruck ist oder ob dieses Ich zuerst nach mir die Sinnflut nicht vielleicht auch in der Gesellschaft durchaus zugenommen hat, dass mehr Negativerlebnisse auch da sind, die die gesamte Gesellschaft quasi verarbeiten muss im Sinne von, ey, mir ist schon, wer weiß was, mit dämlichen Hundeleuten passiert und dann hat man irgendwann einen Brass und dann sind die einen gegen die anderen. Alles nachvollziehbar und ich glaube das auch, dass es auch in diese Richtung geht. Also es hat sich auf jeden Fall viel verändert. Zum einen natürlich auch, wenn ich jetzt mit dem heutigen Blick, was Hunde brauchen, nicht jetzt bei meiner eigenen Hündin, mit der habe ich auch schon echt super krass viel gemacht, aber so die Hunde meiner Kindheit, wo man schon sagt, so okay, immer da durch den Park juckeln und ja, wobei wir da auch schon, wie gesagt, mein großer Bruder ging damals auch schon mit dem ins Agility und meine Mutter hat mit ihm Tricktraining und Klicker gemacht und hat sich verabredet und er war mit beim Walken dabei und ist stundenlang mit durch den Wald getigert und so. Aber es war eben dennoch ganz klar, dass der auch zu Hause bleibt und nicht überall mit hingeschliffen wird und von dem wer weiß, was für absurde Dinge verlangt werden, weil es ist halt ein Hund und sowas macht man mit einem Hund nicht. Da gab es irgendwie schon eine andere Balance, finde ich, muss ich echt sagen. Wenn man da jetzt sagen möchte, hey, was hat sich verändert, dann auf jeden Fall so dieses Grenzen von anderen wurden doch durchaus anders wahrgenommen und anders respektiert. Und ja, es gab aber auch definitiv nicht so viele Hunde, wo man sagen musste, ey, da habe ich jetzt echt Schiss, da vorbeizulaufen, ja. Die gab es bei uns auch damals im Ort, da fällt mir sofort ein Haus ein, die hatten zwei Kangals im Garten und da war jeder heilfroh, dass der Gartenzaun richtig, richtig, richtig hoch war und mit denen gab es dann auch mal echt krasse Geschichten, aber da bin ich dann einfach nie mehr dran vorbeigelaufen an dem Haus. Und ich handhabe das tatsächlich bis heute. Und das wäre so einer meiner ersten Tipps, den ich mitgeben möchte in dieser Folge. Ich habe hier bei mir gar nicht weit entfernt tatsächlich die Möglichkeit, so einen ganz netten Moorrundweg zu laufen. Der führt auch an so einem kleinen See vorbei. Und man kann von da aus in zig Richtungen abzweigen, kann dann irgendwann, wenn man sich die Hacken wund läuft, auch einfach direkt Richtung Chiemsee laufen. Und da ist ein Reiterhof gelegen. Und das ist definitiv laissez-faire, aber leider mit Hunden, die echt unwitzig sind. Dann habe ich schon überlegt, hey, was mache ich jetzt polizeilich? Kann man da irgendwie was machen? Habe ich mich informiert, ja, wenn es mal zu einem Unfall kommen würde. Aber wie gesagt, da fährt fast nichts vorbei. Also, dass man da jetzt mit Verkehrsgefahr kommt, ist auch weit hergeholt. Ja, für mich einfach klar, ey, da ziehen fremde Leute Energie wie Hulle. Will ich denen die Macht geben, dass die so viel Energie ziehen. Und ich habe das dann eine ganze Weile so gemacht, dass ich, wie gesagt, mit dem Fahrradanhänger unterwegs war und genau zu der Stelle dann zack, zack, einmal die Jungs alle in den Fahrradanhänger und dann schnell dran vorbeigerast und hinten im Moor dann die Jungs wieder rausgelassen. Ich lasse die Hunde warten und guck, ob die Luft rein ist und gehe dann vorbei. Und irgendwann kam die Zeit, als ich dann eben noch zusätzlich mit Kleinkind unterwegs war, wo ich für mich festgestellt habe, das ist es nicht wert. Ich kann ja den Moorweg bis da gehen und dann wieder zurück und dann von der anderen Seite und umgehe das. Und das ist tatsächlich etwas, natürlich kann man sich voll reinsteigern und darüber ärgern, dass man diesen Deppen quasi die Macht gibt und sagt, das ist mein Weg und du darfst da nicht lang gehen, war tatsächlich auch die Antwort, weil ich habe angerufen und dachte, man kann das menschlich klären einfach. Aber die Antwort war halt, wer denn darum bittet, dass ich da spazieren gehe. Und tatsächlich bringt mich das aber nicht weiter. Ich mag einfach Leichtigkeit in unserem Alltag haben und ich mache es mir schön. Und ich habe so, so viele Möglichkeiten, da spazieren zu gehen, wo ich nicht auf ignorante, verbohrte Deppen treffe, denen ich auch meine, ich möchte denen keine Macht über mein Leben geben, über meine Emotionen. Ich kann einfach nur sagen, das sind Menschen, die sind nicht richtig erzogen worden. Dieses Nach mir die Sinnflut ist wirklich etwas, wo ich einfach auch weiß aus dem Humanpsychologischen, wo das herkommt, warum. Und dann denke ich mir manchmal eher, Mensch, die können einem irgendwie leid tun, haben sich nicht entwickelt, keinen Bock auf Therapie oder keinen Therapieplatz bekommen, was auch immer. Und die kommen durch damit im Leben. Aber ich mag mein Leben echt nett haben und deshalb gebe ich denen nicht die Macht und suche mir deshalb Wege und Spaziergänge, wo ich echt einfach nur Leichtigkeit empfinde. Und das haben wir sehr wohl in der Hand. Dieses, wo gehe ich spazieren? Ich weiß, dass das für manche nicht so leicht ist. Aber auch da glaube ich immer wieder, man kann sich Inseln schaffen, wo man dann halt sagt, okay, unter der Woche ist irgendwie so Arbeitsmodus. So habe ich das früher auch mit meiner Hündin im Studium gemacht. Ja, das Studium war ja echt knackig mit allem drum und dran. Ich habe nebenher 2 Jobs gehabt, um mir das auch zu finanzieren. Wir haben uns das aufgeteilt. Ich hatte eine Freundin 2 Straßen weiter, die auch einen Hund hatte, die nicht Tiermedizin, sondern E-Technik studiert hat. Und wir haben uns das super gut eingeteilt, auch noch mit anderen Kommilitoninnen, dass die Hunde echt immer mega Gaudi haben und irgendwie immer hier oder dort zu dritt, zu viert, zu fünft sind. Und am Wochenende war dann für mich aber immer klar, ich weiß schon am Montag, was ich am Samstag mache. Und das wird so toll. Das wird so ein geiler Hundetag mit voller Leichtigkeit. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich dann meist mit meiner Freundin verabredet im Perlacher Forst. Wir sind zusammen joggen gegangen. Dann gab es da so einen Bereich mit einer riesigen Wiese und einem See. Dann haben wir uns dahin gehockt, haben gelesen, den Nachmittag zusammen verbracht. Dann kamen Hunde, wo unsere mitgespielt haben, Gaudi hatten. Und ja, also einfach so dieses, die Leichtigkeit planen mit allem, was richtig cool ist. Und das habe ich dann immer das Wochenende über gemacht. Und dann war die Woche wieder so ein Arbeitsmodus, wo man halt nicht diese mega krass geilen Spaziergänge, aber doch durchaus auch schöne Sachen, so dass der Alltag irgendwie schon auch, ich sag mal, gemanagt war, weil mit Niki konnte ich ganz am Anfang nicht einfach sagen, ich fahre jetzt irgendwie da und dahin, wo halt so viel wild war, weil das echt schwer war, mit ihr in jägerischem Bereich spazieren zu gehen. Aber dieses Planen und genau überlegen, hey, wo empfinde ich Leichtigkeit? Was sind so diese ja quasi Leichtigkeitsinseln im Alltag? Was mache ich richtig gern mit meinem Hund? Und das wirklich zu planen aktiv und dann den Fokus darauf zu richten und die anderen Tage so ein bisschen wie Arbeitstage zu sehen. Weil klar, ich hatte das auch, ich weiß noch, wenn ich mit Niki, ich habe ja ganz lang bei Antenne Bayern gearbeitet, auch da durfte sie mit und war mal dabei. Und ich habe das dann immer so gesehen, wie für mich halt so Arbeit. Ne? Wir gehen jetzt in die Uni, dann machen wir kurz einen Mittagsspaziergang, essen was am Weg. Dann gehen wir wieder in die Arbeit und nach der Arbeit machen wir unsere Abendrunde. Und da habe ich dann auch nochmal geguckt, dass wir irgendwie uns vielleicht verabreden mit Hundekumpel nochmal kurz eine kleine Tobung, irgendwie sowas. Und das halt so Mini-Sachen waren und am Wochenende waren halt die großen Sachen. Und ich glaube irgendwie, wenn man das so sieht, dass man halt sagt, Mensch, unter der Woche ist jetzt halt Arbeitsmodus, da muss es jetzt für den Hund vielleicht auch nicht, also um das jetzt so dieses Overthinken und alles muss perfekt und der Tag muss doch getimed und der Hund muss einmal am Tag dies oder einmal am Tag das. man da vielleicht mehr Leichtigkeit reinbringt, wenn man da so ein bisschen den Realitätscheck macht und eben auch für sich guckt, so hey, wie sieht denn unser normaler Alltag aus? Kann mir doch keiner erzählen, dass jeden Tag irgendwie nur die geilen Sachen auf einen warten. Da ist halt auch Müssen dabei und da ist Zeitdruck dabei und dann ist es unter der Woche halt so Arbeitsmodus und aber ein paar nette Sachen und am Wochenende sind dann die langen, großen, coolen Sachen und vielleicht hilft dir das schon so ein bisschen. Man muss halt wirklich immer wieder diese Schnittmenge aus was ist machbar, wie sind die Ressourcen gerade und die auch fair verteilen, sodass für alle was übrig bleibt, nicht nur für den Hund. Ja, dieses alles Zerfleischen, das nimmt tatsächlich, finde ich, so ein bisschen Überhand, auch die Unsicherheit. Und da habe ich mir dann überlegt, hey, wo kommt das jetzt her? Auf der einen Seite ist es ja wirklich gut, wenn man sagt, ich fühle mich unsicher, ich mag mir jetzt Infos holen. Und da wäre ich dann wieder bei dem Thema mit Social Media, zu viel Wissen, 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 aber nicht in Umsetzung kommen und dann von all dem Wissen total verunsichert sein, weil man gar nicht, was stimmt denn jetzt, was soll ich denn jetzt tun? Und da Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, hey, ich spüre das irgendwie gerade mit diesem ganzen Mehrwissen, weil ich das nicht ordentlich filter, weil ich nicht ordentlich gucke, was gucke ich mir an, sondern irgendwie gucke ich mir alles an und dann drehe ich total hohl und überdenke das alles und zerfleische das alles und dann bin ich oberkrass verunsichert, da die Notbremse zu ziehen und zu sagen, ey, okay, dann konsumiere ich jetzt Social Media anders oder vielleicht mal nicht mehr, um zu gucken, wie fühlt sich das dann an für mich und kann ich dann vielleicht bei einer Anleitung bleiben, weil so im Wertesystem wirst du wahrscheinlich schon sicher für dich haben, wie möchtest du mit deinem Hund umgehen und dann such dir eine Person und wenn du unsicher bist, fragst du diese eine Person und probierst nicht irgendwie 20 Sachen aus, da wirklich mal zu gucken, ja, was möchte ich denn authentisch wirklich, was fühlt sich für mich dann gut an? Und ich weiß, dass ich da in so ein nächstes gesellschaftliches Ding kloppe von, hey, was hat eigentlich die schwarze Pädagogik mit uns gemacht, mit der Gesellschaft, mit, man traut sich ja gar nicht mehr selber zu denken, man weiß gar nicht, was ist denn eigentlich mein eigenes Bauchgefühl, was fühle ich da eigentlich gerade oder fühle ich das nur, weil mir jemand beigebracht hat, du hast das zu fühlen. Da wäre ich hier jetzt beim nächsten Kapitel und könnte ein Fass aufmachen. Mag ich aber nicht, weil ist nicht mein Thema, aber zählt da mit Sicherheit mit rein, würde ich jetzt mal behaupten, dass man da gucken muss. Da wären wir wieder beim Thema Therapie und Mist, es gibt nicht genug und ausreichend Therapieplätze für uns da alle draußen. Aber es wäre so wichtig. Aber da halt auch hinzuspüren, wo kommt diese Unsicherheit her, die ich habe? Weil die sollte eben ja eigentlich nicht da sein, wenn ich Wissen habe und wenn ich jemanden frage, ey, warum macht mein Hund das? Ich das erklärt bekomme. Und ich dann auch Anleitungen bekomme, mit denen ich mich wohlfühle, wo ich sage, hey, das passt zum Wertekompass, so möchte ich mit meinem Hund umgehen, dann müsste die Unsicherheit ja weniger werden eigentlich und man müsste Sicherheit in seinem Handeln bekommen. Und da vielleicht sich auch selber nochmal zu hinterfragen, ey, wieso ist das alles so überpsychologisiert und alles mit noch mehr, noch mehr, noch mehr Wissen? Und ja, ich beobachte das durchaus, dass wirklich immer wieder auch dieses, ja, aber da hat der Hund gegähnt und guck mal, wo der das Ohr hält und da hat er genießt und all solche Sachen. Natürlich ist es hochgradig wichtig, dass man die Körpersprache des Hundes lesen kann, aber sollte man das echt in Sphären treiben, wo man einen Kopfknoten kriegt? Puh, Halleluja. Also da auch wieder so diesen Realitätscheck, mache ich das bei meinem menschlichen Gegenüber? Und wenn man da sagt, nö, eigentlich nicht, dann würde ich mich wieder hinterfragen, hey, wie kommt es eigentlich, dass mir so ein bisschen egal ist, wie ich mit anderen rede und was bei denen ankommt, bei Menschen und bei Hunden mache ich mir 15 Kopfknoten. Und dann liegt es mit Sicherheit auch wieder an der Unsicherheit, wo wir beim Thema wären, wie kann man das verändern, dass man da so unsicher ist. Und ja, sich da dann wirklich mal auf einen Weg und eine ordentliche Beratung zu gönnen, und eben nicht, ja, Dr. Internet oder ich gucke jetzt auf Social Media mal alles und gucke dann, irgendwie wird schon jemand die Wahrheit sagen. Und dann gucke ich mal und probiere es mit meinem Hund aus. Das kann auch nicht der richtige Weg sein. Also überdenken und reflektieren, super wichtig. Zerfleischen und überpsychologisieren, ist halt das andere Ende der Skala. Und ich glaube, dass das nicht so gesund ist. Für alle Beteiligten ist das nicht so gesund. Und da auch zu hoffen, irgendwie so den ganzen Stress und alles und oh Gott, meinem Hund darf nie was passieren, der darf sich nie erschrecken, das ist halt nicht die Realität. Also ich probiere da wirklich immer so diesen Vergleich, wie geht's mir denn heute? Was habe ich denn heute schon abgekriegt vom Tag? Wie fühle ich mich denn vom Tag? Und natürlich, ne, ich habe das in der Hand, ich habe die Macht, der arme Hund nicht, ich bin dafür verantwortlich, aber dennoch sollte ich es fair verteilen und eben da auch gucken, wo man selber steht und beim Hund dann eben so ein bisschen, wie sagt man, die Kirche im Dorf lassen. Ich finde es, wie gesagt, toll, wenn man sein Handeln reflektiert und eben auch beim Gegenüber beobachtet, hey, was passiert durch mein Handeln und möchte ich das? Ist das das, was meinem Wertekompass entspricht oder nicht? Ja gut, dann verändere ich das, aber wirklich komplett überpsychologisieren und zerfleischen ist eben auch schwierig und fühlt sich dann auch nicht mehr authentisch an. Und das kommt ja auch beim Hund an. Das merkt man ja auch selber immer, wenn man so das Gefühl hat, man schauspielert irgendwie den ganzen Tag nur und ist den ganzen Tag im Energieverbrauchen, weil man gefühlt jeden Handschlag 15 Mal überdenkt, bevor man es macht. Das würde ich mir so ein bisschen wünschen. Ich glaube, dass das so, wenn man jetzt mal ganz platt runtergedröselt, hey, ich möchte wieder mehr Leichtigkeit im Alltag mit meinem Hund, wie komme ich da hin? Dann glaube ich, möchte ich mehr zu, hör auf, die ganzen Stimmen vom Außen zu euch ranzulassen und die in, ja, auch in dein Handeln mit einfließen zu lassen und sei einfach authentisch du und guck wirklich, wo, mit was du deinen Wertekompass fütterst und dein Bauchgefühl fütterst. Und wenn man das klar hat, dass man eben für sich feststellt, hey, ich möchte da und damit mein Hirn füttern, da auch klar dabei zu bleiben. Also ich mache das echt krass. Ich habe ein privates und ein Arbeits-Instagram-Profil. Ich gucke TikTok gar nicht. Das ist für mich total Red Flag. Ich poste da ab und zu mal was und da kommen dann Kommentare, wo ich mir wirklich denke, bitte, 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 lass das nicht die Gesamtgesellschaft sein. Wo ich mir dann selber wieder sage, nein, das sind ganz wenige. Das ist ein ganz spezieller Bereich der Gesellschaft. Das ist nicht die gesamte Gesellschaft. Und ja, ich minimiere das. Ich blockiere allglatt alles, was ich nicht sehen möchte, was ich nicht sehen kann. Ich habe ganz klar, ich gucke mir Hundesachen nicht auf Social Media an. Klar, ich kriege mal Screenshots, ich kriege mal was geschickt. Ich kriege natürlich auch mit, was gerade so abgeht, welche Themen da sind. Aber dafür habe ich jemanden in meinem Team, der sich darum kümmert, die sich darum kümmert. Und ja, ich gucke da einfach, dass ich auf meine Gesundheit achte und auch den Algorithmus gut füttere. Weil ich mir die Sachen nicht angucke, nicht kommentiere, ich blockiere sie, dann kriege ich solche Sachen nicht mehr angezeigt, sondern nur aus der positiven Bubble Sachen angezeigt, weil ich da kommentiere und like, damit der Algorithmus weiß, was ich gut finde. Und so kann man für sich einen Selbstschutz machen. Und ansonsten gucke ich halt wirklich, wie fühle ich mich danach, wenn ich das konsumiert habe. Okay, ich fühle mich schlecht, unter Druck. Ja, okay, dann entfolge ich dem Profil, dann gucke ich mir das nicht mehr an. Und dann muss ich mir das nicht mehr geben, weil das ja nichts mit meiner Realität zu tun hat, in der ich lebe. Also da so ein bisschen eher zu gucken. Und ansonsten, wenn es Themen sind, ich weiß nicht, ob du es gerade hörst, Kenny liegt neben mir und träumt ganz fest und wifft und knurrt ein bisschen. Ansonsten finde ich es eben auch echt wichtig, wenn man in den Bereich kommt von, es ist was Krasses passiert. Mir ist ja auch schon mal passiert, dass einer meiner Hunde fast totgebissen wurde, dass man sich selber danach Hilfe holt. Es gibt Menschen, die einen da begleiten. Und das finde ich so, so wichtig, sich da auch wieder Hilfe zu holen und nicht zu sagen, boah, irgendwie ist das alles nur noch verkrampft und ich weiß nicht weiter. Hol dir Hilfe, wenn du merkst, dass du persönlich Panik hast. Lass dich da begleiten, da brauchst du Hilfe. und die gibt es da draußen. Und sich da Freiraum zu schaufeln, wenn man halt merkt, man selbst ist irgendwie traumatisiert durch irgendetwas, was passiert ist auf dem Spaziergang. Ja, für die Leichtigkeit im Alltag mit Hund sind wir zu einem ganz, ganz riesigen Teil selbst zuständig. Aber es ist Fakt, die Gesellschaft, der Anspruch, der Druck, wer hat sich wie zu verhalten, hat sich enorm verändert. Ja, und da kann man eben auch wieder nur sagen, sich ein dickes Fell aneignen und gucken, inwieweit hat sich das verändert, was kann ich dagegen tun, wo gehe ich spazieren, wem gebe ich welche Macht, über mein Denken auch, über meine Ressourcen, weil die gehen ja dann flöten, wenn man sich die ganze Zeit, wer weiß, was für einen Kopf macht. Also mir fällt jetzt gerade noch hier beim Sprechen eine Sache ein. Wir haben früher in einem Ort gelebt, der wirklich bekannt dafür ist, hier im ganzen Landkreis Hunde zu hassen. Da gibt es nicht einen Kacktütenautomat, an den öffentlichen Mülleimern hängen Schilder, dass es verboten ist, dort Kotbeutel zu entsorgen. Der erste Hund ist noch ganz okay günstig in der Hundesteuer. Ab dem zweiten und beim dritten Hund muss man dann schon fast einen Kredit aufnehmen, weil die Gemeinde einfach absolut verhindern möchte, dass dort mehr Hundehaushalte sich breit machen sozusagen. Und ich weiß noch, als wir damals da gewohnt haben, ich war öfter beim Bürgermeister als sonst irgendwo, weil alles, was im Dorf passiert ist, war ich, weil ich hatte ja zwei Hunde. Also es lag irgendwo ein Reh tot auf der Straße, es waren meine Hunde, obwohl wir da nie spazieren waren. Und ich habe da dann angefangen, dass ich mir in der Nachbarschaft wirklich auch Leute suche, die quasi A, bezeugen, das war die nicht, wir kriegen mit, wo die spazieren geht, und dass ich da aktiv auch drauf anspreche, wie sich das für mich anfühlt. Und ich habe es dann auch teilweise ins Lächerliche gezogen, wenn dann, also es war so ein Nachbar, der war der stellvertretende Bürgermeister, der hat dann auch immer irgendwas über mich erfunden und über die Hunde. Und da habe ich dann schon manchmal wirklich richtig pampig freche Antworten ihm gegeben, um ihm zu spiegeln, wie absurd er eigentlich ist. Und wir sind dann umgezogen. Also ja, ich weiß, auch das ist ein Privileg zu sagen, ich ziehe dann einfach um. Und hier, als wir umgezogen sind, habe ich gemerkt, ich verfalle wieder in dieses, man fühlt sich schon nur noch beobachtet und irgendwie hat einen Verfolgungswahn. Und auch das habe ich dann wieder aktiv angesprochen, dass ich hier den Landwirten gleich gesagt habe, hey, ja, ich bin die Neue, das sind meine Hunde. Und denen auch aktiv gezeigt habe, wie gut meine Hunde hören. Und auch mit dem Jäger, der wohnt hier ein Haus weiter, sofort ins Gespräch gegangen bin, also so proaktiv. Und auch immer gezeigt habe, so hey, ich sammle den Kot meiner Hunde auf und ich werfe den in meine eigene Mülltonne. Und das ging so, so schnell hier im Dorf, dass dann im Nachbardorf sich mal einmal ein Landwirt aufgeregt hat, weil er behauptet hat, es wären meine Hunde. So dass hier die zwei Landwirte sofort gesagt haben, mit der Schiene brauchst du nicht kommen, das war die niemals und das brauchst du auch nicht behaupten und so. Also dieses proaktive auf die Menschen zugehen, damit habe ich enorm gute Erfahrungen gemacht. Ja, dass man natürlich auch beweisen muss, dass man das Vertrauen nicht geschenkt und umsonst geschenkt bekommt. Auf der anderen Seite aber auch proaktiv ansprechen, so hey, ich bin eine von den Guten und ich passe echt auf, was meine Hunde machen und mir ist das nicht scheißegal. Grenzen von anderen sind da, die sehe ich und mir ist das wichtig. Und das hat zumindest mir immer wieder die Türen geöffnet und auch gezeigt, dass eben so dieses unter Generalverdacht stehen schon auch da ist, ja. Aber man kann das durchaus verändern, indem man mit den Menschen redet. Und na klar, auch hier wieder, ne? Es gibt auch, wie ich es erzählt habe, Leute, wo man halt sagt, okay, da mache ich einen Haken dran, aber dann eben auch gucken, wie kann man es packen, dass man da keine Energie mehr reinpulvert. Und na klar, ich mache mir ganz oft den Kopf, boah, müsste ich jetzt öfter mit Kenny wieder in die Stadt fahren, 35 Minuten zur Hundewiese, um zu üben, Fremdhundekontakt und einfach an Hunden vorbeizulaufen. Ist nicht unser Alltag. Es ist nicht unser Alltag. Und für mich, na klar, übe ich das alle Jubeljahre mal und er hat Hundekontakt, ich verabrede ihn mit Kumpels. Aber dieses Kopfknoten und jetzt musst du aber hier dreimal die Woche in die Stadt fahren und musst hier Hundewiesentraining machen. Nö, mach ich nicht. Es ist nicht meine Lebensrealität und damit kann ich doch einen Haken dran machen. Aber ich verlange dann auch nicht von meinem Hund, dass er, keine Ahnung, an der Hundewiese vorbeiläuft und nicht aufgeregt ist. Das ist halt das andere. Ja, weil ich eben weiß, unsere Lebensrealität sieht so nicht aus und deshalb übe ich das auch nicht aktiv und mache mir nicht den Zopf, dass ich da 35 Minuten einfache Fahrt irgendwo hinfahre, um das mehrmals die Woche zu üben. Vielleicht, ich hoffe es, bringt dir die Folge so ein paar Anregungen, wie da wieder Leichtigkeit in den Alltag kommen kann und dass wir für die durchaus eben auch in ganz großen Stücken selbstverantwortlich sind, eben dieses, wie machen wir uns die Welt, wie sehen wir die Welt, wo lenken wir den Fokus hin, wie gestalten wir uns den Alltag, das liegt echt voll in unserer Hand. Das können wir zu einem ganz, ganz fetten Teil machen und beim Rest eben so ein, wie sagt man hier so schön, eine ordentliche Portion Wurstigkeit antrainieren. Wobei ich seitdem unsere Katze bei uns wohnt, die Wurst, die heißt, jetzt da natürlich immer an was anderes denkt. Aber ne, dickes Fell, Wurstigkeit. Mehr Wurstigkeit für uns alle wünsche ich uns. Und damit sage ich mal Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.